Bevor wir loslegen, wir empfehlen euch, für diese Folge Kopfhörer zu tragen. Herzlich willkommen zurück an Giselas Küchentisch, an dem wir die 6. Folge des Musiktexte-Podcast aufnehmen. Ich bin Hanna Otto, Sopranistin und Musikwissenschaftlerin aus Köln, und mit mir sitzen wieder hier
Karl Ludwig, ich bin Radioautor und Musikwissenschaftler in Köln.
Und mein Name ist Hanna Fink, ich bin Musikwissenschaftlerin, Theoretikerin und Kulturmanagerin und arbeite in Köln und im Ruhrgebiet. Wir sind mit diesem Podcast einmal monatlich zu hören. Aber nicht nur der Podcast, sondern auch Musiktexte online, unsere Online-Publikation, kommt einmal im Monat raus mit neuen Texten, Beiträgen und noch viel mehr. Wir freuen uns natürlich immer über Abonnenten und Abonnentinnen. Genau, alles Weitere gibt's auf der Webseite.
In der letzten Folge haben wir über Gletschermusik oder das, was darunter verstanden werden kann, gesprochen. Und wir haben uns gefragt, wie künstlerische Intention und manchmal auch etwas moralisierende mediale Inszenierung so zusammengeht.
In der Folge davor haben wir uns mit der Musik mit und über Alltagsgegenstände unterhalten. Und da kommt im Grunde auch der Schulterschluss zur heutigen Folge. Heute widmen wir uns nämlich einem Alltagsobjekt, das auf ganz eigene Weise unseren Zugang zur Welt verändert.
Genau, heute würde ich gerne mit euch über Kopfhörer sprechen. Ich habe bei mir in der letzten Zeit schon beobachtet, wie sich bei mir so eine scheinbare Dichotomie herausgebildet hat. Also einerseits sehe ich, dass Kopfhörer total ein Mittel der Inklusion sein können. Sie ermöglichen Zugänge zu Musik, ganz individuell mit Sprache und Information und Musik. Und andererseits fördern sie auch so eine gewisse, ich würde es neoliberale Abgrenzung nennen. Wenn ich mit Noise Cancelling durch die Stadt laufe, bekomme ich nicht gerade mit, wenn jemand gerade Hilfe braucht. Und gerade im urbanen Raum scheinen Kopfhörer auch so eine sozial akzeptierte Grenze zu markieren. Wer sie trägt, signalisiert, bitte nicht stören. Genau, und da habe ich mich in letzter Zeit vor allem gefragt, was bedeutet das für so ganz spontane soziale Interaktion oder gar Solidarität im öffentlichen Raum? Und da wollte ich euch direkt zu Beginn fragen, wie nehmt ihr diese Dichotomie wahr?
Ich kann das sehr gut unterschreiben. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo ich viel mit Kopfhörer auch durch die Stadt gefahren bin, sogar auf dem Fahrrad, und mache das aber kaum mehr, weil mich das, glaube ich, selber auch überfordert. Also ich merke, wie mich das total anstrengt, auch immer diese Musik mitzunehmen und dann diesen Kontakt zur Außenwelt nicht zu haben. Deswegen beobachte ich einfach bei mir selber, dass ich das immer weniger mache und kann unterschreiben, dass es mir schwerfällt, mit Leuten zu sprechen, die diese Kopfhörer aufhaben, weil ich dann einfach nicht weiß, so hört er mich jetzt oder möchte er mich jetzt hören oder sie? Und das ist auf jeden Fall ein Zeichen, das ich auch so deute.
Ich glaube, das hat vielleicht auch was mit Alter zu tun. Auf jeden Fall, als ich so das Gefühl hatte, ich werde jetzt so langsam mal erwachsen, hatte ich auch sehr viel Kopfhörer auf und habe irgendwie so gefühlt mir meinen eigenen Soundtrack für mein Leben gebaut. Und das habe ich jetzt auch nicht mehr. Ich nehme auch lieber die Umgebung wahr. Ich habe auch versucht, sie auszublenden mit so Noise-Canceling-Kopfhörern und so. Aber ich habe gemerkt, irgendwie funktioniert das nicht.
Total. Und auf der anderen Seite, so in Kombination zum Beispiel mit Sprachassistenz oder so barrierearmen Angeboten, ist es ja auch ein totaler Zugang, der vielleicht durch Kopfhörer ermöglicht wird, vor allem für neurodiverse Wahrnehmungen oder einfach so einen selbstbestimmteren Zugang zur Welt. Das heißt, auf der anderen Seite würde ich schon auch sagen, es ist ein Werkzeug für Teilhabe. Und dem hinzuzufügen habe ich auch in letzter Zeit viel beobachtet, dass auch in Kontexten neuer Musik das in Konzerten eingesetzt wird. Also etwa in so Silent Concert Kontexten oder in so Choose Your Own Floor Formaten mit so Disco-Kopfhörern. Dort können dann zum Beispiel Zuhörende auch selber entscheiden, welche Klangquelle sie empfangen wollen oder in welcher Lautstärke.
Ja, das kenne ich auch schon seit einer Weile, dass das in der neuen Musik so ein Format ist. Es hat immer auch so ein Tech-Positivismus, der dann erstmal so die Lust am Spiel und am Gadget einfach erstmal befriedigt, und dann ist es witzig, dass man rumschalten kann. Und trotzdem gibt es aber sicher auch Musik, die wir vielleicht teilweise auch kennenlernen werden heute, die sehr bewusst mit diesem Medium arbeitet.
Ich war jetzt auch schon in so 2-3 Konzerten mit zeitgenössischer Musik, wo man diese Kopfhörer von vornherein mitbekommen hat und das Konzert sozusagen durch die Kopfhörer gehört hat. Und in dem Konzert hatten irgendwie alle, glaube ich, so einen Moment, alle nehmen einmal so den Hörer ab und hören so in den Raum rein, wie es sonst überhaupt so klingt. Und ich habe das natürlich auch gemacht und mich dann schon immer so ein bisschen gefragt, wo jetzt der Mehrwert darin liegt. Also weil ich es fast schade finde, dass ich jetzt alles durch diesen Kopfhörer höre. Diese Tech-Begeisterung, die verstehe ich, aber ich bin da noch nicht so ganz von gecatcht, muss ich sagen. Zumindest in den Konzerten, wo ich war, da war eben auch immer Instrumentalmusik oder Vokalmusik live im Raum. Und die hätte ich irgendwie lieber meinen eigenen Ohren abgemischt.
Ja, genau. Ich habe auch oft dann so ein Befremden, denn es ist ja irgendwie ein ganz anderer Raum, der dort erzeugt wird mit Kopfhörern, der nicht mit dem Raum, in dem man sich gerade befindet, übereinstimmt. Und dieses gewisse Unbehagen kann ich nie ganz ablegen. Also ich kann mich an einen eher so Disco-mäßigen Einsatz erinnern, wo das dann witzig ist, wenn man sich sieht, wie sich die anderen Leute zu dem jeweiligen Kanal bewegen oder auf wem, welchem die dann quasi abtanzen und du kannst sagen, ach nee, das gefällt mir gerade nicht so, ich gehe mal auf den anderen rüber und ah ja, okay, da bist du. Das macht schon Spaß, aber ist, glaube ich, dann so durch die Bewegung. Das war auch draußen. Ich glaube, das hat viel verändert und im Konzert kann ich dieses Gefühl oder im Konzertraum, im Saal, kann ich das Gefühl total teilen, dass da so eine gewisse Art von Dissonanz immer entsteht.
Ja, eigentlich die Aspekte von so Gemeinschaft und auch so Vereinzelung ist ja da sehr präsent eigentlich bei Kopfhörermusik, gerade wenn sie in Konzerten eingesetzt wird, ne? Also wenn ich an Kopfhörer denke, denke ich natürlich auch an ASMR. Ich weiß nicht, sagt euch das was?
Also ich weiß, was es ist, aber ich muss sagen, mich spricht das gar nicht an.
Also ASMR steht für Autonomous Sensory Meridian Response und sagt im Grunde, dass der Körper auf eine hörbare Wahrnehmung reagiert.
Ich habe mir mal sagen lassen, dass man da unter Tingles und Trigger unterscheidet. Also Tingles wird als so ein Kribbeln beschrieben und Trigger sind dann so Auslöser, also andere Reize.
Das kennt, glaube ich, jede und jeder, so wenn einem so ein Schauer, so dieses ne? Und das kann man sozusagen bewusst herbeiführen, indem man das hört. Und vor allem ein Online-Phänomen hat Millionenpublikum, ist auch häufig verbunden mit Bildern und hat wirklich auch eine sehr große Bandbreite. Also geht von, ich packe mein Kontaktmikrofon gegen eine Pflanze, bis hin zu, ich begleite dich sexuell in den Abendschlaf. Also da ist so alles dazwischen und ist eben, wie du gesagt hast, auch, ja, also ein schönes Phänomen im Grunde, wo Laien, also Geräuschlaien, auf einmal keine Laien mehr sind, sondern ganz genau hinhören und sich auch richtig krasses, teures Equipment leisten. Und die Industrie ist da auch nachgezogen. Also es gibt tatsächlich sehr viel extra für ASMR-Produzierende. Und das hört man natürlich auch am liebsten über Kopfhörer, weil es sehr nah ist.
Es ist so die akustische Form von Streicheln oder so.
Da würde ich auch direkt mal ein Beispiel zeigen. Ich fand zwei Dinge an diesem Beispiel sehr spannend. Das erste hat nichts mit neuer Musik zu tun, aber ich habe in den Kommentaren gesehen, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen unter diesem Video Geld gespendet haben. Das ist ja eine Funktion bei YouTube, die man aber eigentlich bei Musikbeiträgen nie sieht. Also es scheint eine Szene zu sein, in der sehr viel Geld steckt.
Mhm, voll.
Und vor allem der Anfang, dieses Geräusche und fast wie so ein Soundscape. Ich würde sagen, das habe ich auch im letzten Jahr bei neuen Musikfestivals gehört, diese Effekte oder Flüstern oder dann auch mit Styropor zum Beispiel über die Saiten. Also es hat schon auch etwas von Dingen, die wir in neuer Musik gerade hören.
Ja, ich glaube auch und ich würde fast sagen, das haben die auch von der neuen Musik, muss ich ehrlich sagen. Also dieses wirklich genaue Hinhören auf Geräusche und also da wird dem natürlich so eine, das wird dann so durchökonomisiert, ne? Und da wird auch Nähe mitverkauft, die es gar nicht gibt, die aber, glaube ich, wirklich mehr Menschen, wie soll ich jetzt sagen, Zweisamkeit passt vielleicht nicht ganz, aber eine Nicht-Vereinzelung schenkt. Also sei es jetzt Trost oder, also man kann zur Massage gehen, man kann aber auch, keine Ahnung, so eine Energiearbeit mit Kristallsachen als ASMR hören und sich denken, oh, jetzt fühle ich mich aber erfrischt, da spende ich mal 5 €. Ja, und von der musikalischen Seite her, wenn man das wirklich so unter professionellen musikalischen Blickwinkeln betrachtet, die hören wirklich gut hin. Das Problem ist nur, dass die eins nach dem anderen so aneinander reihen und ketten und da selten so eine Dramaturgie drin ist. Also im Grunde fehlt diesen Sachen die Form, die haben unheimlich das Materialschlacht und dann war es das aber auch. Aber was die da alles rausholen, ist halt schon also geil, muss man wirklich sagen.
Ja, es ist eben dieses totale Konzentrieren auf den Klang an sich, der ja auch immer so ein Ideal in der neuen Musik ist auf jeden Fall, also dass man nur hört und sozusagen nur auf den Klang und nicht auf die sozialen Konnotationen, die damit verbunden sind oder ja, diese Kontexte quasi damit meint, ausschalten zu können, dass man sagt, ich höre jetzt nur mein Streicheln und diese Nähe, das ist interessant, dass du auch sagst, das ist eigentlich quasi eine Behandlung einer Einsamkeit. Und da kommen wir vielleicht auch wieder in diese neoliberale Betrachtungsweise dieses Phänomens. Also es ist total, dieser Klang wird eben ins Absolute gehoben und ist irgendwie als ein Fetisch wird er vorgestellt. Und das gibt dann irgendwie vielleicht auch so ein Gefühl von Reality oder so, der ansonsten in dieser irgendwie oft verarbeiteten Welt und der verarbeiteten Musik oder irgendwie so ein Gefühl von Wahrhaftigkeit vermitteln kann.
Total. Mich hat das fast ein bisschen daran erinnert, was du in Folge 0 gefordert hast von diesem Podcast, und zwar das radikal offene Hören. Das ist bei mir irgendwie total hängen geblieben und ich finde, es passt auch total zu dieser Intimität, die wir eben in dieser Folge auch besprechen. Ich habe da auch ein Zitat mitgebracht, was ich denke, was gerade ganz gut passt, und zwar von dem britischen Kulturtheoretiker Eshoon. In einem Interview hat er mal gesagt, "When you put on headphones, the functional expansion of your listening capacity, your brain grows to the size of the universe." Ich finde das eigentlich ganz passend.
Total. Man grenzt das meiste außerhalb aus, um sich total auf diese eine Sache konzentrieren zu können. Und ich weiß nicht, ob das zu viele Zitate sind, aber ich bin per Zufall neulich auf einen Text gestoßen von Peter Ablinger, der ja auch neulich verstorben ist, über Kopfhörer. Das heißt Kopfhören, Notizen über das Wahrnehmen. Und dort findet er am Kopfhörer interessant, mit Kopfhörer hören wir in erster Linie. Ohne Kopfhörer sind wir eher die typische menschliche Mischung aus Hören, Sehen, Riechen, Denken und Reden, Hunger und kalte Füße haben und den anschließenden Termin oder notwendigen Einkauf nicht vergessen wollen. Sobald wir aber den Kopfhörer aufsetzen, sind wir ganz und gar Ohr. Die Welt scheint sich auf ein primär akustisches Phänomen reduzieren zu wollen. Vielleicht soweit. Also er findet auch diese Konzentration auf den Klang am Kopfhörer, glaube ich, interessant, dass plötzlich eben der Kontext und auch der Raum in diesem Sinne nicht mehr so eine Rolle spielt, sondern man die Möglichkeit hat, einfach nur den Klang in den Mittelpunkt zu stellen.
Mhm. Total. An dieser Stelle würde ich auch gerne eine der grundlegenden Theorien über Kopfhörer einführen, und zwar den sogenannten Walkman-Effekt. Das ist auch eine sehr frühe Theorie, also die wurde bereits 1984 vom japanischen Kulturwissenschaftler Hosokawa geprägt. Und der Kontext war, dass Sony den Walkman veröffentlicht hat. Er beschreibt quasi, wie diese tragbaren Kopfhörer unseren Alltag verändern und auch die Wahrnehmung unseres eigenen Raumes verändern. Die Musik begleitet die Menschen unterwegs und schafft so eine persönliche Klangblase, quasi das, was wir gerade auch schon besprochen haben, die uns wiederum erlaubt, unsere Umgebung ganz anders wahrzunehmen.
The Walkman effect must be measured in terms of this practical mode of operation. Even when one switches off or leaves it behind, theatrical effects are still active. The show must go on till the death of the gadget object. We all live in the société ludique, which is incessantly threatened by boredom and invaded by the play or game. It is up to you to choose your role in this society of spectacle, actor or spectator.
Der Walkman-Effekt muss sich an dieser praktischen Funktionsweise messen lassen. Selbst wenn man ihn ausschaltet oder zurücklässt, sind die theatralischen Effekte noch aktiv. Die Show muss bis zum Tod des Gadget-Objekts weitergehen. Wir alle leben in dieser Gesellschaft, die ständig von der Langeweile bedroht ist und in die das Spiel eindringt. Es liegt an Ihnen, Ihre Rolle in dieser Gesellschaft des Spektakels zu wählen, Schauspieler oder Zuschauer. Mhm. Was ich noch ganz spannend fand zum Kontext dieser Veröffentlichung des Walkmans: Bei dem ersten Walkman gab es zwei Kopfhöreranschlüsse und einen sogenannten Hotline-Knopf. Wenn man diesen gedrückt hat, aktivierte sich ein Mikrofon und die Lautstärke wurde heruntergeregelt, damit man quasi mit anderen Menschen sprechen konnte, ohne die Kopfhörer abzunehmen. Doch die Leute haben diese Funktion überhaupt nicht angenommen und so wurden bei späteren Modellen diese Funktionen wieder entfernt.
Schade, aber eigentlich hat man jetzt mit den AirPods ja schon so eine Situation, also wo ich jedenfalls mich immer frage, wie funktioniert es eigentlich, wenn ich mit jemandem rede, der diese AirPods drin hat und mich trotzdem versteht? Also das ist genau eigentlich diese Membran, die du oder die Technik oder was auch immer auf offen und geschlossen schalten kann. Also plötzlich hast du unter Beibehaltung der medialen Vermittlung deinen Zugang zur Welt. Also den haben wir mit den Ohren ja wahrscheinlich auch. Wenn du schlechter hörst, dann hast du eine andere Vermittlung. Aber das ist ja irgendwie wieder das, was dort schon versucht wurde.
Mir gefällt an der Idee so ein bisschen dieser Gaming-Faktor. Also dass man so eine Art von Selbstermächtigung dessen bekommt, was man hört von der Welt. Und da bin ich fast momentan noch so, auch gerade was jetzt so Konzerte angeht zum Beispiel oder im Grunde einfach Kopfhörer an sich, also nicht die Technik dahinter, sondern nur die Kopfhörer, bin ich fast so ein bisschen enttäuscht noch, wenn ich mir überlege, was es eigentlich noch so gibt. Ne? Also wenn ich mir jetzt so einen Kopfhörer anziehe, dann kann ich ihn anmachen und lauter und leiser. Aber es wäre ja voll cool, wenn ich dann auch die Tonhöhe pitchen könnte oder so. Also dieses Gaming so ein bisschen weiterzuführen. Ich kann mir den jetzt nur aufziehen und dann wieder abziehen und so. Und wenn damit gespielt wird, dann liegt das wieder nur bei der Person, die das für mich einspielt. Aber nicht ich selber.
Ich weiß nicht mal, ob er das so meint. Also diese Entscheidung, Spectator oder Actor zu sein in diesem Spiel, ist für mich so die Situation bildgebend, wenn man eine Person auf der Straße sieht mit Kopfhörern, die irgendwie zu ihrem Lieblingssong oder seinem Pusher-Song oder so voll abgeht. Und du hörst es halt nicht und er ist aber voll drin und irgendwie so, die Welt liegt ihm zu Füßen und er macht irgendwie...
Er hat so ein Runner's High.
Ja, genau. Und sozusagen die Ampel springt genau auf grün, wenn der Drop kommt oder keine Ahnung. So die Welt tanzt im Takt der Musik. Und ich habe das Gefühl, das ist irgendwie so eigentlich diese Akteursposition, die man einnimmt, wenn man die Kopfhörer aufsetzt und den Walkman-Effekt nutzt, um mit der Welt auf spielerische Weise zu tanzen oder irgendwie so sich die Welt ja zu eigen zu machen in diesem Sinne und dass der Walkman-Effekt dich eigentlich dazu ermächtigt, dass das diese Form des Empowerments ist, nicht weil die Musik irgendwie in deinen Händen liegt, sondern weil du mit der Musik die Welt in deine Hände nimmst.
Total, ich habe auch so eine geteilte Playlist mit ein paar Freundinnen und das ist so unsere nachts allein nach Hause laufen Playlist und die ist super aggressiv, also wirklich der aggressivste Deutschrap, den ich sonst nie hören würde. Aber auf dem Weg nach Hause hilft mir das total, mir den Space so ein bisschen zu reclaim.
Ja, es auch, passt so ein bisschen eigentlich auch zu diesem Soundtrack, den ich vorhin erwähnt habe. So, man baut sich den Soundtrack des Lebens und ist aber auch wieder ein Einfallstor im Grunde für Ökonomisierung. Aber im Grunde ist es auch schön, wenn man das mal andersrum drehen will, ne? Also, dass Leute immer noch Soundtracks kaufen zum Beispiel, wo man sich denkt, oh wow, da hat jemand hingehört. Ne? Also es ist ja auch bemerkenswert.
Total, das ist dann ja auch so eine Funktion, die zum Beispiel Spotify auch erkannt hat und eingeführt hat. Man kann quasi eine Playlist co-hosten. Also es ist nicht eine Praxis, die alleine passiert, sondern wir tun das gemeinsam als Freundesgruppe zum Beispiel.
Ja, und ich glaube, diese Vermarktung auch von Musik zur Gefühlsstimulation oder dass man die Gefühle dadurch steuert, hat ja nicht nur was mit dem Kopfhörer zu tun. Also es ist wahrscheinlich eine Praxis, die jetzt im Alltag so allumfassend ist, weil man eben immer sagen kann, ich bin jetzt auf dem Weg dahin, für diesen Termin muss ich mich so einstellen sozusagen. Dann hört man diese Musik. Aber dass man mit Musik seine Gefühle steuern kann, ist erstmal noch nicht unmittelbar mit der Technik des Kopfhörens verbunden vielleicht.
Obwohl Hosokawa nennt das die Autonomie des Gehenden selbst, also dass wir uns mit der Musik und mit dem Hören selbst steuern und gleichzeitig in Bewegung sind, so wird dann zum Beispiel ein gewöhnlicher Weg zu einer eigenen Inszenierung und das ist etwas, was er schon dem Walkman-Effekt zuspricht.
Also diese Räume kann man sich jetzt überall schaffen und das ist eine ganz andere Nummer.
Aber wenn wir gerade bei Räumen sind, hattet ihr mal so ein Erlebnis, wo ihr dachtet so, wow, Kopfhörer?
Ja klar, immer.
Auf jeden Fall.
Das hängt wahrscheinlich auch mit der Entwicklung des Mikrofons dann sehr zusammen, dass du plötzlich Klänge, also so eine Bassdrum, ganz nah aufnehmen kannst. Oder du hast irgendwie durch das Produzieren auch eine perfekte Balance dieser ganzen Instrumente nur für dein Ohr. Und vielleicht kann ich hier kurz das Zitat vom Ablinger auch weiterführen, denn er schreibt, aber der Unterschied von Kopfhörern und Nicht-Kopfhörern, Kopfhörer an und Kopfhörer ab, dieser Unterschied liegt nicht nur in der Reduktion auf das Akustische, gleichzeitig nämlich findet eine grundsätzliche Umwertung des Akustischen statt. Alle Klänge und Geräusche sind plötzlich gleichbedeutend. Nahe und ferne Ereignisse können mit einem Mal die gleiche Präsenz oder Wichtigkeit bekommen. Sprachliche und nichtsprachliche Geräusche durchdringen sich in einer Weise, dass es schwierig wird, sich allein auf die Mitteilung zu konzentrieren und der uns ansonsten bis zur völligen Unbewusstheit geläufige Unterscheidungsmechanismus zwischen wichtigen und unwichtigen Informationen funktioniert nicht mehr. Und vielleicht ist das sogar auch der Walkman-Effekt, dass die Ampel, die auf grün geht, ist plötzlich Teil der Musik, weil die ganze Welt quasi auf die Größe deines Ohres geschrumpft ist. Oder wer war das am Anfang, hat es andersrum formuliert, deine Ohren sind zum Universum geworden.
Genau, das war Erschun. Dazu, finde ich, kommen auch noch so Effekte, über die haben wir auch schon so ein bisschen im Vorhinein gesprochen, zum Beispiel das sogenannte Panning, also dass sich ein Sound von einem Kopfhörer zum anderen bewegt. Und ich finde, wenn man sowas auch eingesetzt hört in bestimmten Songs, das ist schon auch immer beeindruckend. Genau dafür habe ich euch mal so einen Kopfhörertest mitgebracht, wo man testen kann, funktionieren beide Seiten meiner Kopfhörer.
You should be hearing this out of only the left side. You should be hearing this out of only the right side. You should be hearing this from both sides. Left, right, both.
Ja, und das ist auch wieder dieser Raum, den man eben nur mit Kopfhörer eigentlich erzeugen kann, wie du meinst, in dem Konzert, wo dann vorne zwar jemand gesungen hat, aber das wurde alles auf die Kopfhörer gemischt. Im Prinzip ist das ja die egalitärste Form des Hörens überhaupt.
Es wird auch ein neuer Raum geschaffen, ne? Oder?
Genau, wir haben jetzt so viel das Wort Raum benutzt, dass ich gerne die nächste Theorie mit in die Diskussion bringen möchte. Die ist nämlich von Foucault und zwar aus seinem Vortrag von anderen Räumen. Und zwar möchte ich euch die Idee der Heterotopien mitbringen. Er hat 67 eben in seinem Vortrag von anderen Räumen den Begriff der Heterotopie geprägt. Ist euch der Begriff schon mal über den Weg gelaufen?
Ja, so ein bisschen würde ich mal sagen. Ich schummel mich mal so durch. Ich gucke Karl an, Karl weiß sowas immer.
Ja, im Kulturwissenschaftsstudium kommt man, glaube ich, da schwerlich dran vorbei. Ist schon ein sehr breit rezipierter Text, so in kunstwissenschaftlichen Diskursen.
Toll, jetzt fühle ich mich schlecht.
Genau, Foucault beschreibt mit dem Begriff der Heterotopie reale Orte, die zwar Teil unserer Welt sind, aber nach eigenen Regeln funktionieren, also gewissermaßen Gegenräume. Räume innerhalb der Gesellschaft, die sich jedoch von ihr absetzen, weil sie alternative Ordnungen, Zeitverhältnisse oder Bedeutung ermöglichen.
Genau, man kennt vielleicht die Utopie, also den Raum oder Ort, den es nicht gibt.
Oder die Dystopie.
Oder die Dystopie, die es nicht geben sollte. Und die Heterotopie ist irgendwas so auf dem Weg dahin oder dazwischen oder ist irgendwie so der reale Ort, an dem ein Nicht-Ort da ist. Ein Beispiel, was ich kenne, sind so Transitorte, also Flughäfen oder auch Warteräume, wo man ist, weil man da sein muss, aber eigentlich gar nicht sein will.
Heterotopien erfüllen laut Foucault mehrere Funktionen. Also wie du gesagt hast, sie schaffen Räume der Abweichung, in denen andere Lebensformen gedacht oder gelebt werden können. Und sie spiegeln die Gesellschaft wider, indem sie bestimmte Regeln sichtbar machen oder karikieren. Und ich habe mich jetzt gefragt, was passiert, wenn wir dieses Konzept auf das Hören mit Kopfhörern übertragen? Und da bin ich nicht die erste Person, denn ich habe für diesen Podcast auch den Komponisten und Cellisten Niklas Seidel interviewt. Er hat in einer der letzten Printausgaben der Musiktexte, also vor circa 2 Jahren, einen Text unter dem Titel Der Schädel als Klangraum, über die Kopfhörermusik von Steven Takasugi geschrieben. Und da würde ich Ihnen gerne direkt zu Wort kommen lassen.
Ich bin Niklas Seidel und bin Cellist und Komponist und Konzertkurator und habe das erste Mal Steven Takasugi 2009 kennengelernt als meinen Kompositionslehrer auf Schloss Solitude und war total begeistert und wollte da auch ursprünglich dann meinen PhD bei ihm in Harvard machen, wo er unterrichtet hat damals. Und ich glaube, dass er generell unter Komponisten sehr beliebt und sehr bekannt ist, weil er sich für seine Werke unglaublich viel Zeit nimmt und auch für die Studierenden wahnsinnig viel Zeit nimmt und sehr, sehr genau arbeitet. Und so ist es eben auch mit seiner Kopfhörermusik. Ja, und einfach, weil ich ihn da als Lehrer kennengelernt habe, habe ich mich dann tiefer mit seiner Musik beschäftigt und war davon sehr begeistert.
Direkt zu Beginn seines Textes zitiert er Takasugi selbst.
Das Weg versucht nicht, die Dualität von Entwurzelung und Nationalismus zu bewältigen, sondern die nützliche Reibungsenergie daraus zu erhalten. Und dass ein Nicht-Hin, sondern Weg immer auch ein Hin hervorbringen muss, aber ein reflektiertes Hin, verbunden mit Achtsamkeit. Das ist für mich die faszinierendste Annäherung an Traditionen einer Kultur, fast wie eine kritische Intimität.
Und das fand ich total spannend, weil, obwohl er über seine Herkunft spricht, diese kritische Intimität passt, finde ich, sehr gut zu dem, was wir vorher besprochen haben, auch in Bezug auf Kopfhörer und eben auch auf Heterotopien.
Ja, diese kritische Intimität habe ich auch sofort mit dem Kopfhörer verbunden, allerdings natürlich mal mehr, mal weniger kritisch. Also bei ASMR hätten wir dann gesagt, das ist quasi das Unkritische, die unkritische Intimität. Und er scheint irgendwie in dieser Dichotomie da den Mehrwert zu sehen auch, dass er sich da mit den Dingen auseinandersetzen kann. Und es wäre jetzt natürlich interessant zu fragen, wo ist das Weg im Kopfhörer?
Mm. Ja, ist auf jeden Fall schon auch nochmal ein Schritt mehr. Also wir kamen ja von den Heterotopien und sind jetzt sozusagen noch einen Schritt mehr, wo er sagt, das ist so vielleicht auch sein nicht sein Überbau, aber das ist so das, was dahinter steckt auch. Also dass man das auch, vielleicht kann man das auch so mal übertragen, um so ein bisschen zu verstehen, was passiert da eigentlich, unabhängig von wie ist was komponiert und wo kommt welcher Raum her. Ne?
Siehst du, Hanna, denn auch in den Heterotopien so eine kritische Intimität?
Also ich glaube, ich würde fast argumentieren, ich hoffe, ich widerspreche da Foucault jetzt nicht total, dass den Räumen der Heterotopien eine kritische Intimität fast inhärent ist, weil es eben solche Zwischenräume sind und Räume sind, die nicht so klar definierbar sind. Ich habe auch irgendwo das Beispiel vom Friedhof gelesen und ich finde, das ist ja, also welchen Ort kann man besser als Ort der kritischen Intimität betrachten als einen Friedhof, würde ich aus meiner Perspektive jetzt sagen. Und wenn wir jetzt die Heterotopien auf die Kopfhörer übertragen, wo wir ja nicht die Ersten sind, die das jetzt machen, glaube ich, genau das ist eben der springende Punkt, warum dieser Übertrag da funktioniert.
Also was diesen Raum so besonders macht, ist ja, dass er einen gleichzeitig von miteinander und alleine bedeutet. Also auch beim Bahnhof, du bist mit allen Menschen dort gleichzeitig in diesem Raum, aber euch verbindet nichts sozusagen, außer der Nutzen dieses Raumes oder außer, dass ihr da seid und dass der Raum auch gewisse Forderungen an euch stellt, dass ihr von diesem Ort zu diesem geht und so. Und das macht die Eigenartigkeit des Raumes aus. Und ich frage mich bei den Kopfhörern, wo ist dort quasi dieses notwendige Gemeinsame?
Hm. Aber ich hätte das jetzt fast anders verstanden. Also dass man zum Beispiel sagt, man fliegt nach Düsseldorf, aber man fliegt ja nicht nach Düsseldorf, sondern man fliegt nach Düsseldorf Airport und das liegt halt zufällig in der Nähe von Düsseldorf, aber es hat jetzt mit Düsseldorf gar nichts zu tun. Also es wird ja nicht was vorgegaukelt, sondern es ist schon da. Es hat auch irgendwie was damit zu tun. Aber so ganz stimmt es doch nicht, sondern im Grunde ist es ein Ort, also der ja eigentlich davon geprägt ist, dass er für sehr viele Menschen sehr unterschiedlich wahrgenommen wird.
Aber dann könnte man ja sagen, genau in meiner Anfangstheorie steckt die Heterotopie der Kopfhörer. Genau diese Ambivalenz.
Dass sie abschottet und die Welt erschließt, sozusagen.
Ja, oder dass du dann Dinge hörst. Ich meine, das kann dir auch in der realen Welt passieren, ne? Dass du im Grunde Dinge hörst, die klingen wie sowas und kommen aber eigentlich von was anderem. Mhm. Aber in Kopfhörermusik, also Musik, die für die vielleicht auch elektronisch zum Beispiel produziert ist oder die so bestimmte technische Effekte aus. Ich glaube, darauf kommt es hier auch so ein bisschen an, oder? Also weil er auch gesagt hat, dieser Titel von Niklas heißt ja zum Beispiel auch der Schädel als Klangraum, ne? Da geht es ja darum, dass wirklich so dein Gehirn so ein bisschen auch mit der Technik ausgetrickst wird und so Sachen getriggert werden oder so dir was, dein Gehirn so bespielt wird, dass es bestimmte Dinge denken soll. Das funktioniert dann ja auch. Und es ist auch irgendwie dann im Grunde egal, ob es so ist oder nicht.
Also der Kopfhörer macht einen anderen Raum auf. Und du würdest dann sagen, die Gemeinsamkeit beim Kopfhörer, nach der ich gefragt habe, ist, dass man trotzdem noch an dem Ort ist, an dem man eben ist, aber man setzt sich einen anderen auf.
Ja, genau. Ich glaube, das hängt ja auch, wie du gerade gesagt hast, Hannah, ganz viel mit den technischen Möglichkeiten zusammen. In dem Text geht es auch unter anderem um die Vermarktung des sogenannten In-Head-Effekts, der ursprünglich eher negativ belegt war und dann heutzutage unter so Begriffen wie 8D-Audio total boomt. Und natürlich kommt es dann auch darauf an, was man eben hört. Und was ich jetzt auch an Takasugi am interessantesten fand, war eben diese gezielte Verunsicherung, die eingesetzt wird. Also die dann vor allem in Kombination mit diesen Effekten fast so was Insektenhaftes oder etwas Irritierendes hat. Da habe ich Niklas auch nochmal gefragt, wie er diesen bewussten Einsatz von Verunsicherung wahrnimmt und wie er sich da selbst als ausführenden Musiker positioniert.
Mir gefällt diese Verunsicherung bei Sieben Takasugi sehr gut. Und zwar, weil seine Klänge sind eigentlich so toll und so perfekt, dass es dadurch viel interessanter wird. Also diese ganze Geschichte, die er da schafft, dass man im Kopf verschiedene Klangquellen innerhalb seines Kopfes hört und so weiter, das ist so unglaublich faszinierend. Und gleichzeitig wäre das aber, wenn man das perfekt macht, also was eben in der Popmusik, glaube ich, versucht wird, also bei diesem 8D vielleicht, keine Ahnung, das wäre einfach zu glatt und dann irgendwie einfach nur so ein Effekt. Und ich glaube, bei ihm ist es eben so interessant, weil er mit diesen Räumen, die im Kopf rumwandern, die dann aber plötzlich aufplatzen oder das Material plötzlich ganz woanders ist, das macht das erst wirklich interessant. Das macht es auch relativ schwer, alles zu erkennen. Und ich würde sagen, diese ganze IHL-Geschichte versteht man eigentlich erst wirklich, wenn einen da jemand ranführt. Aber dann ist es eben, wenn man sich damit beschäftigt, einfach so vielschichtig und so komplex, dass es einfach viel mehr Spaß macht. Und als ausführender Musiker ist es ja so, dass diese Kopfhörermusik ist ja ursprünglich eben komplett ohne Interpreten geschrieben und er schließt ja die Interpretation komplett aus. Es geht ja auch in dieser Musik darum. Also einmal, dass man das ganz alleine hört und dass er es auch als Komponist zwar mit Musikern zusammen die Samples aufgenommen hat, aber dass er das alleine entwickelt. Deswegen haben da in dieser Musik, finde ich, ist das Spannende, dass es da so ein 1:1-Verhältnis gibt. In seinen späteren Stücken hat er dann diese Stücke meistens umgeschrieben für Musiker auf der Bühne. Die finde ich dann schon wieder gar nicht so stark. Trotzdem haben wir zum Beispiel die Sideshow öfter gespielt und das ist schon ein tolles Stück. Und auch da geht es um Verunsicherung und aber auch, da werden sozusagen Fehler eingebaut. Es ist fast alles synchron mit dem Tape oder auch mit den anderen Musikern und Musikerinnen synchron und manchmal eben genau nicht. Das fühlt sich auf der Bühne natürlich undankbar an, weil das alles so synchron ist, dass da alle automatisch denken, das ist ein Fehler. Und ich finde es aber total, ich mache das total gerne mit, weil ich glaube, bei aufmerksamen Zuschauenden erschließt sich das dann eben doch.
Also das ist interessant, dass auch hier wieder diese kritische Intimität eigentlich ausgespielt wird und dass es sowohl darum geht, eine Intimität zu erzeugen, durch auch eine sogar eine 1:1-Situation, wo also der Kopfhörer sozusagen nur dich anspricht und die gleichzeitig zu brechen durch irgendwelche Unbehaglichkeiten und Dinge, wo du dich plötzlich ganz gar nicht mehr so wohl und intim fühlst wie bei ASMR, was du einfach so genießen kannst.
Ja, oder also, und wo es nicht nur ungemütlich vielleicht wird, sondern eher, wo du deiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr traust. Also ich glaube, das ist ja so ein bisschen auch dieser Effekt, dass man sich denkt, so, hä, das kann logisch gar nicht sein. Ne? Also dass man hört eigentlich gerade etwas fallen und auf einmal fliegt es oder so. Also es kann nicht sozusagen, wo man sich denkt, das ist, das trickst das räumliche Denken oder das zum Beispiel so ein räumliches wo man denkt, das trickst das räumliche Denken im Grunde aus, weil wir unser räumliches Denken ja auch sehr übers Ohr steuern. Deswegen finde ich es eigentlich ganz spannend, dass Niklas genau an der Stelle jetzt gesagt hat, also im Grunde hat er jetzt für diese Folge sehr klar gesagt, das ist so Kopfhörermusik, die den Kopfhörer wirklich ausnutzt.
Ja.
Ne? Also Musik, die wirklich für den Kopfhörer geschrieben ist. Das ist an der Stelle für mich jetzt sehr klar geworden, dass das so eine Musik ist, die eben sozusagen die technischen Gegebenheiten, die der Kopfhörer mit sich bringt, echt ausspielt. Auch gegen den eigenen Hörer und die eigene Hörerin.
Ja, und also woher kommt dieses Kritische? Vielleicht nochmal überlegt, wie er das jetzt beschreibt, stelle ich mir vor, dass eigentlich dass andere Räume erzeugt werden mit dieser Kopfhörermusik, aber nicht nur andere Räume, die sozusagen einen halligen Raum imitieren oder einen so und so gearteten Raum imitieren, den ich mir dann sozusagen unkritisch aufsetzen kann, sondern eigentlich Räume, die nicht gehen, also so unmögliche Räume. Und vielleicht ist da irgendwie so ein Unbehagen, was dann dazu führt, dass du denkst, warte mal, was höre ich denn hier eigentlich? Oder kann ich mich auf mein eigenes Hören noch verlassen und die sozusagen eigentlich mit dem Medium selber spielen und nicht nur das Medium nutzen, um etwas anderes herzustellen? Ja.
Ein Aspekt fällt mir hierbei auch noch auf, nämlich Niklas kommt ja später auch noch darauf zu sprechen, dass Takasugi das dann auch noch mal für Ensemble geschrieben hat. Und wenn ich jetzt an Kopfhörermusik denke, wenn ich jetzt an Kopfhörermusik denke, die nicht von Takasugi ist, ja, grundsätzlich Musik, die man, zum Beispiel elektronische Musik, ne, die ja auch irgendwie für einen Lautsprecher geschrieben ist, ob der jetzt auf meinem Ohr sitzt oder nicht, dann spielt für mich das Körperliche schon auch eine Rolle, muss ich sagen. Nämlich, dass mir selber das körperliche Wahrnehmen ein sehr wichtiger Bestandteil auch ist von Hören. Und ich merke immer wieder, dass mir das im Grunde manchmal fehlt, wenn ich Musik nur über Kopfhörer höre. Also dann mache ich lieber sozusagen laut und merke das noch an meinem Körper, als dass ich das so höre, weil mir das dann manchmal auch zu offensichtlich fast ist, dass ich jetzt den Hall hören soll und wie der Beat droppt und so weiter. Und ich fühle das aber nicht. So, ich werde dann an die Party erinnert, wo ich das dann mal gefühlt habe und bin dann unbefriedigt. Also mich erfüllt das dann nicht, weil mir der Teil von Musik hören in dem Grunde fehlt.
Ich fand es auch gerade ganz spannend, weil was er ja auch quasi erwähnt hat, sind so gewisse Erwartungen. Zum Beispiel bei dem Übertrag von dem Stück für Kopfhörer dann zu Ensemble hat er gesagt, die Menschen denken dann, wir spielen das falsch. Während das anscheinend bei dem Kopfhörerstück gar nicht so eine Überlegung ist, weil da vielleicht auch ganz andere Erwartungen herangestellt werden. Und das hat ja auch so ein bisschen was damit zu tun, was du beschreibst, eben dass dann diese Erinnerung vielleicht diesen Vergleich auch verstärkt.
Ich kann das mit dem Körper schon irgendwie nachvollziehen, dass das natürlich eine Dimension ist, der man beraubt ist, wenn man Kopfhörer hört. Und das ist auf jeden Fall interessant, darüber nachzudenken, dass irgendwie dann auch diese Größe oder Bombastik und diese Nähe von Kopfhörermusik, die dann sehr einfach zu erzeugen ist, irgendwie immer auch nur illusionär bleibt.
Hat in sich schon eine Distanz, einfach weil mir die Logik sagt, das kann es gar nicht sein.
Ja, genau, sowas. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut reinpasst, aber um vielleicht dem Ablinger auch nochmal die vielschichtige und ambivalente Gerechtigkeit zukommen zu lassen, die ihm gebührt, wollte ich noch ein letztes Zitat, womit er irgendwie den Text dann weitertreibt, vorlesen. Er schreibt dann nämlich, was mir jetzt erst langsam klar wird, ist, dass die Frage, ob, wie und inwiefern Wirklichkeit überhaupt existiert, in dieser Form gestellt, gar nicht zählt. Was mehr zählt, ist, dass Wirklichkeit überhaupt nur als Vorgestellte interessant ist. Denn ob es sie gibt, die Wirklichkeit außerhalb unserer Vorstellung bleibt dahingestellt, aber auf jeden Fall ist diese Wirklichkeit entweder tödlich oder todlangweilig. Und das hat damit zu tun, dass er eben auch diese Konzentration des Kopfhörers als eine Art und Weise sieht, sozusagen das dem Total der Informationen zu entkommen. Also du bringst eine Ordnung in etwas, was du sonst nicht wahrnehmen könntest. Und dieser Punkt, wo man sagt, Mit Kopfhörern kann man darüber nachdenken, was und wie wir eigentlich hören. Ist der, der den Ablinger interessiert und der vielleicht auch bei Takasugi mit diesem Unbehagen erzeugt werden wird, dass man sich plötzlich seiner eigenen Wahrnehmungsweisen bewusst wird.
Das ist vielleicht auch ein total schöner Abschluss für diese Diskussion. Ich würde einmal gerne noch Niklas zu Wort kommen lassen, denn ich habe ihn gefragt, ob er jetzt 2 Jahre später dem Artikel noch etwas hinzufügen würde.
Sowohl Takasugi hat sich weiterentwickelt und macht eben vor allem Live-Stücke. Und auch, ich glaube sozusagen, dass diese Welle von Kopfhörermusik oder dass diese Faszination, für mich ist die überhaupt nicht vorbei, aber dass sie natürlich so ihre Zeit hatte.
Der Jingle der heutigen Folge stammt wieder von einem Gast und diesmal einer meiner liebsten Komponisten auch hier aus Köln, der sich jetzt kurz vorstellt und euch noch einen Musiktipp mitgibt.
Mein Name ist Ahmet Can Gökçer. Ich bin elektronischer Musiker, Komponist und Improvisator, lebe in Köln. Und meine Empfehlung für diese Ausgabe des Podcasts ist ein Album des norwegischen Duos Moha, One Way Ticket to Candyland.
Und jetzt kommen wir noch zum Türöffner des Monats, und zwar der Kompositionswerkstatt 2026 in Kooperation zwischen dem WDR und dem Landesmusikrat NRW. Angesprochen werden KomponistInnen unter 35, die sich mit einem unveröffentlichten Orchesterwerk von maximal 10 Minuten bewerben können. Die Deadline ist der 1. September 2025. Mehr Infos und Bewerbung findet ihr unter lmr-nrw.de. Nun noch ein kleiner Disclaimer. Wir möchten natürlich, dass unser Podcast für möglichst viele Menschen zugänglich ist. Deswegen findet ihr alle wichtigen Informationen und weiterführende Links in den Shownotes. Und natürlich, hört den Podcast in eurem eigenen Tempo an. Pausieren oder zurückspulen ist jederzeit möglich.
Ja, natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen. Je nachdem, wo ihr das gerade hört und ihr die Möglichkeit habt, ein paar Sternchen zu vergeben, würden wir uns natürlich darüber freuen. Empfehlt den Podcast auch gerne weiter, wenn er euch gefällt, natürlich nur.
Ich danke euch für diese Diskussion und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Danke dir, ich freue mich auch.
Ciao.
Tschüss.